Der frühere Sportlehrer von Gareth Bale verbot dem jungen Waliser beim Fußballspielen, seinen linken Fuß zu benutzen, weil dieser nach Meinung des Sportlehrers zu stark war. Und damit begrüße ich, Darren Schmidt, euch herzlich zu einer neuen Folge 100% unterklassig und irgendwo immer noch versackt im weißen Bär, Mike Werner.
Hallo auch von meiner Seite. Ja, ich hoffe, dir geht's einigermaßen gut. Ich habe schon gehört, du bist ein bisschen erkältet heute, die Katerstimmung, ein bisschen nach Wochenende. Zu verkraften, denke ich, mit Hinblick aufs Wochenende.
Das Wochenende ist nicht spurlos an mir vorbeigegangen, auf jeden Fall, weil ja relativ viel passiert ist. Ja. Bist du eigentlich Linksfuß?
Ich bin beidfüßig.
Nee, ne? Naja, klar.
Nee, ich bin Rechtsfuß, aber mein Linker war nicht nur zum Stehen da. Also ich kann auch ein bisschen was mit links machen, so ist es nicht. Aber er ist nicht auf dem Niveau von rechts, also.
Ja, gut. Also meiner ist nur zum Stehen da. Also ich bin ja Linksfuß, habe aber links eine gute Klebe drin. Und rechts ist bei mir zum Skillen da. Also rechts ist mein Skillfuß und links ist einfach nur draufknallen.
Stimmt, ich vergaß,
Ja.
du warst ja der Elastikotor.
Ich war der Flügelflitzer, genau. Der Elastikotor, genau.
Genau. Es gibt einiges zu besprechen heute. Es ist richtig viel passiert am Wochenende.
Ja.
Viele Spiele, über die man lange reden kann. Deshalb würde ich auch einfach mal anfangen schon. Gar nicht groß
Ja,
drum
sehr
rumreden.
Schneller Einstieg. Genau.
Wir fahren auf die Alm, Freitagabend. Und zwar Arminia Bielefeld gegen FCN. Kleines Abstiegsduell noch. Erstmal möchte ich hier Glückwünsche an Fabian Klos aussprechen. Er ist jetzt Rekordspieler der Arminia.
Ja.
Alleiniger Rekordspieler. Und genau, Bielefeld erwischt auch einen guten Start. Sie kommen gut rein, gehen mit 1-0 in Führung durch eine Hereingabe von Fabian Klos auf Okugawa, der ein langes Bein da macht und den Ball dann irgendwie reinspitzelt. War ganz gut rausgespielt, das Tor. Es sah so aus, als ob der Nürnberger da viel zu weit weg wäre, der Verteidiger, aber in der Wiederholung war er eigentlich halbwegs dran. Ich würde einfach mal sagen, das war mal gut rausgespielt.
Würde ich auch sagen. Ich würde auch nochmal zu Klos sagen, weil der wird ja in der zweiten Szene auch nochmal wichtig, was der für eine Redemption hingelegt hat. Also der war ja vor Koshinat ein bisschen abgeschrieben oder nur noch als Einwechselspieler. Jetzt hat er das letzte Spiel über 90 gespielt, jetzt glaube ich auch wieder 80 oder so. Wieder mit einer Vorlage und einem Tor in der 23. Langholz auf Okugawa, der legt schön ab und Klos macht den so eiskalt, einfach draufgeschwagt und da merkt man noch einfach seine Klasse. Ja. Und dann steht 2-0.
Hat er damals, als sie aus der Bundesliga abgestiegen sind, wollte er eigentlich seine Karriere beenden und dann meinte er ja, nee, das kann ich mir nicht, das kann ich Bielefeld nicht antun, da mit dem Abstieg da abzugehen. Und dann ist er nochmal wieder zurückgekommen, hat nochmal einen Vertrag unterschrieben. Und
nicht, dass das Fesic bei uns macht.
Nein. Oh Mann, ey. Nee. Jedenfalls, Klos, verdiente Legende, entscheidet so ein bisschen das Spiel mit, wobei es ja nicht entschieden war, aber er holt auf jeden Fall einen Punkt für die Arminia, Torvorlage und eigenes Tor. Gute Leistung von ihm. Danach allerdings kommt so ein Bielefelder Phänomen, was jetzt schon ein bisschen öfter war, also in Braunschweig ja auch. 2-0 Führung.
Die hören auf.
Auf einmal hören sie auf, Fußball zu spielen. Also es gab in der ersten Halbzeit noch die Chance für Nürnberg von Brown, wo Ramos den ganz stark wegblockt. Da hätte es schon passieren können. Aber in der zweiten Halbzeit sollte Nürnberg dann den Anschluss erzielen. Und zwar in Person von Dua. Ohne Dua wäre Nürnberg doch auch abgeschlagen letzter, oder? Also,
ja, der ist ja, glaube ich, auch fast alleiniger Torschütze.
Ich glaube, 8 Buden hat er jetzt. War ein schöner Pass von Geis. Und der macht da richtig stark. Also aus der Position, den da so reinzusetzen, Respekt. Der war schon richtig gut. Keine Chance für Freisel im Tor. Und genau danach drückt halt Nürnberg die ganze Zeit, sind aktiver. Bielefeld kommt eigentlich zu keiner nennenswerten Chance mehr. Und in der Nachspielzeit hat Nürnberg dann noch eine Ecke. Und die Flanke kommt und im Strafraum fällt Hübner gegen Kalorik. Und ja, der Schiri hat es erst nicht gesehen. Der VAR meldet sich. Und das Ganze hat 5 Minuten gedauert, laut Sportschutzzusammenfassung. Muss ich aber sagen, für mich war das dann relativ schnell klar, als ich es gesehen habe, dass das eigentlich ein Elfer sein muss. Ich finde, den kann man absolut geben.
Ja, ich glaube, die Frage war ja eher, ob der Ball schon im Spiel war
Achso,
oder
ja.
ob er noch oder noch nicht getreten wurde. Letztendlich nimmt Hübner den Kontakt sehr gut mit Also es ist halt wenig.
Also was
Finde
Vollem
ich.
ist für uns nicht, das gut, müssen wir uns nicht
Ja.
unterhalten, finde ich, das kann man
Aber
geben.
er wäre ungefähr da hingekommen, wo Hübner hinläuft. Gut. Naja, manche sagen so, manche so. Wahrscheinlich sind die Bielefelder ein bisschen erzürnter darüber. Man muss aber auch sagen, im Endeffekt geht der Ausgleich, finde ich, sogar in Ordnung. Nur wie ist halt irgendwie bitter. Weil man verteidigt ja 90 plus 3 Minuten und kriegt dann zum 2-2 einen Elfer rein, wo Freise ja noch fast dran war. Also, das ist einfach
Ja, wo ich
nur
sagen
bitter.
muss, den hat Erik Schuranoff schon gut geschossen. Also der Anlauf war halt so gewählt, dass er schon den Torwart beobachtet. Das war so außer Marke, war cool gemacht und nicht schlecht geschossen.
Ja,
Wie
stimmt.
vor 2 Wochen die Diskussion, glaube ich. Ja, ist schwer für Torwart, also kann er nicht viel machen,
Naja.
ne?
Ja, eben, also, wenn er ins Eck geht, kommt ein Torwart immer schwer dran. An sich muss man jetzt auch sagen, Bielefeld und Nürnberg können sich von dem 2-2 beide nichts kaufen. Punkt ist eigentlich für beide fast zu wenig.
Nein, Nürnberg noch mehr als Bielefeld, würde ich sagen.
Ja.
Weil Nürnberg hat damit einen direkten Konkurrenten erstmal auf Abstand gehalten. Sind jetzt immer noch 4 Punkte vor Bielefeld. Also da unten sieht es ja so aus, dass Bielefeld auf 15 steht. Punktgleich mit 16 und 17 und 4 Punkte davor ist halt Nürnberg. Ja, sie haben jetzt halt sich da ein bisschen rausgehalten mit dem Punkt. Bielefeld
Ja.
war es natürlich die Chance, da ranzurutschen, richtig.
Ja, stimmt.
Keine Serie zu starten, haben sie jetzt nicht geschafft. Also ich würde sagen, für Bielefeld fühlt sich das mehr wie eine Niederlage an als für Nürnberg, logischerweise. Wenn man einen Ausgleich
Ja,
kriegt
eben.
in der 98.
Genau.
Kleiner Ausblick,
Hättest du noch
ne?
was? Achso,
Ja,
ja,
kleinen
genau.
Ausblick wie immer. Nürnberg hat nächste Woche nämlich auch ein Brettspiel vor sich gegen Darmstadt zu Hause.
Übernächste.
Stimmt, es ist ja Pause übernächste Woche. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Normal fucken mich diese Länderspielpausen immer übelst ab. Aber ich brauche auch mal eine Pause jetzt, glaube ich. Das war ganz schön
Ja,
anstrengende Wochen.
also ich fliege ja am Dienstag rüber und das ist, glaube ich, ganz gut, dass ich mich da nicht auf Fußball konzentrieren muss. Ich weiß nicht, ob wir Donnerstag was aufnehmen, einfach ein bisschen
Ich
quatschen
denke
oder so. Müssen wir
erstmal,
mal.
vielleicht machen wir auch eine Länderspielpause. Mal gucken.
Ja, eben.
Genau, Bielefeld spielt auswärts am Sonntag, den 2.4. bei Holstein Kiel. Ja, ist nicht unlösbar, aber auch nichts Einfaches. Von daher, ja, für Bielefeld ist das ärgerlich.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, man hatte ja jetzt diesen Aufschwung von Koshinatis mitgenommen. Dass man den nicht fortführen kann, ist ein bisschen bitter. Wer aber in reinster Heidenheim-Manier weiter fortführen kann, ist Heidenheim. Man muss es so klar sagen, ich habe es dir, glaube ich, geschrieben, was Heidenheim für Tore macht, in einer Qualität und in einer Häufigkeit, das ist eine Frechheit eigentlich.
Hast du die XG angeguckt? Das ist Wahnsinn. Das
Nee,
ist
wieder 1,8 oder so bestimmt, ne?
0,75 laut
Ha.
Bundesliga.de. Also aus einem Viertel, aus einem Dreivierteltor machen die 5. Das ist Wahnsinn.
Ja, obwohl man sagen muss, KSC ist besser drin.
Ja.
Gehen erstmal mit Jensen in Führung. Also Kaufmann scheitert vorher. Jensen dann mit dem Nachschuss. Und dann der 23. Presst KSC ganz gut. Nebel hat dann die Übersicht und Kaufmann macht ihn dann locker zum 2-0 rein. Und dann
Das war
sagt sich
richtig gut
Kleindienst,
rausgespielt. Das war
ja,
richtig.
auf jeden Fall.
Also klar, der Ballverlust ist natürlich ein Geschenk, aber den dann mit 2 Pässen so auszuspielen, muss man auch erstmal machen. Fand ich sehr
Ja.
gut gemacht.
Ja, und dann kommt Kleindienst und sagt, pass auf, ich mach das hier selber.
Phänomen, der
Ja,
Typ.
das ist wirklich. Ich meinte ja zu dir, das wäre ein Union-Berlin-Transfer, weil ich mir den auch sehr gut im Union-Trikot vorstellen könnte. Aber ich bin fast der Meinung, obwohl, wenn Union Champions League spielt, könnte er da sogar
Naja,
reinkommen.
also
Doch.
Europa League könnte er auch spielen, glaube ich, aber
Ja, eben.
also ist es nicht so, dass alles über Europa League oder unter Champions League zu klein für ihn ist. Das glaube ich
Nee,
nicht, aber.
ich meinte ja auch, also selbst wenn sie Champions League spielen, könnte er da auch reinkommen. Und ich meine, das ist ein Stürmer, der braucht einen Kontakt und knallt die Dinge halt komplett rein. Na, der erste Schuss, der nimmt er einmal an, zieht ihn rein.
Ist halt
Das zweite
absoluter
Tor eigentlich
Torjäger.
fast genauso. Dann den Dreierpack schnürt er kurz nach der Halbzeit per Kopf. Ja, und dann weiß der Kast ja auch gar nicht, wie ihm geschieht irgendwie.
Ich würde auch sagen, bei der Ecke, also man sagt ja immer, wenn der Gegner nach einer Ecke ein Tor schießt, ist das einfach schlecht verteidigt. Aber Ich habe mir das nochmal angeguckt. Ich sehe da jetzt keinen gravierenden Fehler. Der Verteidiger ist absolut an Kleindienst dran, zerrt da ein bisschen an ihm rum. Die Ecke ist einfach gut
Ja.
getreten. Also wie letzte Woche der Standard von Nürnberg gegen Eintracht. Der war auch gut getreten. Muss man dann auch einfach mal das Tor denen gönnen. Und ja, danach geht es noch ein bisschen den Bach runter für Karlsruhe.
Ja, dann ein Fehler im Aufbau, wo ich mir denke, klar kriegt, ich weiß gar nicht, wer das war, Jensen oder so, kriegt schon einen Scheißpass vom Torwart, aber den dann so in die Mitte zu klären, ist auch ganz fatal.
Ist nie eine gute Idee.
Den nimmt dann Pick einmal an und kloppt ihn wieder rein, einfach ganz humorlos und Sessa sagt dann in der 88. Minute, pass auf, ich mache das schönste Tor des Spieltags nochmal und R1 Kreis. 16er Kante, kannst du nichts machen.
Passt genau. Ja, ich sag mal, für Heidenheim in der Höhe auf jeden Fall zwei, drei Tore zu hoch, der Sieg.
Ja.
Dass sie das gewinnen, ja, okay, es ist halt Heidenheim. Die gewinnen halt solche Spiele. Was ich noch, ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, also Karlsruhe ist auch ein bisschen selbst schuld. Die haben sich ein bisschen selbst geschlagen in dem Spiel. Einfach aus
Ja.
dem Grund, dass sie diese einfachen Ballverluste drin haben. Fallen, also das muss ich überlegen. Ich glaube, das erste Tor fällt durch einen Ballverlust, also das erste Gegentor. Dann das 4-2 ist auch durch einen klaren Ballverlust. Das 5-2 ist auch wieder ein Ballverlust, wo sie aufgerückt sind. Also drei Tore, die absolut vermeidbar sind. Und das ist mir allgemein aufgefallen. Oder ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Generell nicht nur auf Karlsruhe bezogen, sondern insgesamt. Fehler nach Abstoß oder wo kurz rausgespielt wird, dann gibt es einen schnellen Ballverlust und der Ball ist drin. Also Hamburg letzte Woche gegen Karlsruhe mit vier solcher Aktionen gefühlt.
Ja.
Sieht man immer häufiger, finde ich. Da frage ich mich, warum macht man es dann nicht einfach mal rustikal und klärt das Ding?
Ja, weil man irgendwie versucht, das Spieler. Ich meine, wenn du KSC überspielst, dann sind natürlich die Lücken da. Aber du
Ja,
musst das auch erstmal hinkriegen.
aber du musst ja irgendwann merken, so, scheiße, ich habe jetzt Druck hier, es geht nichts mehr. Da gab es noch eine andere Situation. Ich weiß nicht, ob das, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war, da war aber auch, da hat er absolut Druck gehabt und anstatt den Ball einfach ins Aus zum Einwurf zu spielen, schießt er dann
Ja.
den pressenden Angreifer an und daraus entsteht ein Tor. Also, uiuiui, das hört sich nicht gut an bei dir.
Ja.
So,
Sorry.
ich denke mal, damit sind wir
Alles
auch
wieder
durch bei
frei.
dem Spiel.
Ja.
Ja, so ein
Und
Spiel gewinnst
dann.
du halt, wenn du oben stehst. Für Karlsruhe ist es jetzt
Genau.
ein erster Dämpfer nach einer guten Anfangsphase in der Rückrunde. Nach der Winterpause, oder nach der Winterpause, nach der Länderspielpause geht es weiter für Karlsruhe zu Hause gegen die Eintracht. Ich bin vor Ort, ich werde berichten. Und Heidenheim spielt auf dem Betzenberg.
Auf jeden Fall
Und
keine leichten Spiele für beide.
nee, aber ich würde sagen, in der jetzigen Verfassung ist Heidenheim bei Lautern sogar Favorit. Oder sie sind da
Na, es kann.
Favorit für mich. Und ja, Karlsruhe gegen Braunschweig kommen wir später noch zu. Aber ja, Karlsruhe ist sicherlich kein Außenseiter.
Dann würde ich sagen,
Und
kommen wir in den Samstag.
genau, welches Spiel wollen wir als erstes
Ich
machen?
möchte wohl das langweiligste 3:0 besprechen, was ich, glaube ich, seit langem gesehen habe. Ich weiß nicht,
Jo,
wie es dir
bitte.
ging, aber in der ersten Halbzeit passiert zwischen Fürth und Magdeburg überhaupt nichts.
Ja, führt mit
Und dann
zwei
geht's.
Chancen. Und das war's.
Ja.
Magdeburg, muss
Und
man
dann
noch
geht's
sagen,
so.
hatte Verletzungspech. Die mussten Castaños und
Stimmt.
Piccini ersetzen. Bei Castaños habe ich gerade vor der Aufnahme gelesen, ist ein Innenbandriss, Saison aus. Ganz bitter für
Ah,
Magdeburg.
vor allem, weil er gerade in
Piccini,
Form kam.
genau, bei Piccini weiß ich nicht, was es ist. Was er jetzt hat, keine Ahnung. Ja, wie du sagst, erste Halbzeit führt mit zwei Chancen, aber können wir einen Deckel
Ja,
drauf
und
machen.
genau, und dann innerhalb von 10 Minuten beginnt so das Scheißtor-Festival, hätte ich es jetzt einfach mal genannt. Green nach dem Abpraller in der 64. macht es schön. Hat er schön hinten reingesetzt. Nichts zu machen für Reimann.
Genau, nicht
In der 69.
gewaltmäßig, nicht mit
Genau.
roher Gewalt, sondern mit Auge.
Das ist Kreisliga. Einfach schieben. Dann in der 69. scheitert Ache und Heber sagt, pass auf, ich bin heute mal Fürth-Stürmer und macht ihn dann einfach selber rein. Und in der 75. sagt dann Reimann, pass auf, ich bin heute auch Fürth-Stürmer und lässt den Ball von Petkoff durch. Ja, und damit
sieht er gewinnt. Natürlich schlecht aus.
Und damit gewinnt Fürth 3-0, was ja, absolut zu hoch ist.
Also, ja, ein 1, das wär, also ich weiß nicht, wo Bundesliga das herholt. Die XG 2,54 zu 1,06. Ich weiß aber nicht, wo die das herholen. Also,
keine auf Fortmob ist es 2,3 für 0,28.
Das liest sich eigentlich wie ein sehr aktives Spiel, in dem viel passiert ist, aber so viel war ja eigentlich gar nicht.
Übrigens, Alter. Fürth hat 190 Pässe gespielt. Das ist schon wenig.
Das ist sehr wenig, vor allem als Heimmannschaft. Das bringt mich auch zu meinem Punkt, weil ich wollte wieder, also ich will erwähnen, dass Magdeburg wieder so in alte Muster verfällt. Wieder 64% Ballbesitz, was weiß ich für eine Passquote in den hohen 80ern wahrscheinlich. Ja, aber 82. Nach vorne ist wieder nichts passiert. Also das war wieder brotlos, ungefährlich.
Das hätte ich auch gesagt.
Also Rückfall in alte Zeiten.
Ja, offensiv überhaupt nichts von Magdeburg, hinten dann anfällig und naja, wie Fürth die Fehler dann ausnutzt, ja, muss man nicht drüber streiten. Ich würde das Spiel auch schnell abhaken, weil so viel kann man da jetzt auch nicht drüber besprechen.
Ja, Fürth nächste Woche in Paderborn, kein einfaches Ding, und Magdeburg bekommt es mit Rostock zu Hause zu tun, also ein kleines, kleiner Ostklassiker.
Da ist ja auch ein bisschen was passiert.
Genau, bevor wir da hingehen, wir sind ja noch nicht am Sonntag, wir haben gutes Tempo drauf heute, merke ich gerade. Ja. Aber dann gehen wir zum anderen Spiel, was jetzt nicht so spannend war. Generell, der Samstag war relativ, mau.
Ja, wie schon gesagt, die ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die Bundesliga-Konferenz wird schwächer. Also ich hatte mehr Spaß, mir den Freitag und Sonntag anzugucken, als Samstag.
Ja gut, das liegt aber auch daran, dass beide, das war unfassbar viel drin war. Also Freitagabend für zwei Spiele, 11 Tore, wenn ich richtig rechne.
Ja.
Und Sonntag war ja auch nicht so schlecht.
Ja, eben.
Ja, und dann kommen wir halt jetzt einfach nochmal zum Spiel, wo sich eine Mannschaft ein bisschen befreit, so langsam aber sicher. Und das ist Jan Regensburg, die gegen Paderborn zu Hause doch ein relativ überraschendes 1-0 einfahren. Das ist der zweite Sieg in Folge.
Ich finde sogar, dass es fast in Ordnung geht.
Das geht
von in Ordnung. Paderborn kommt offensiv gar nichts. Am Ende haben die Regensburger ein bisschen Glück, dass Kontelien aus 3 Metern nicht reinmacht. Aber man merkt so langsam die Verletzung vorne bei Paderborn.
Auf jeden Fall, die wirken alle nicht mehr so frisch.
Ja, und wie eben gerade schon bei Magdeburg führt, in der ersten Halbzeit passiert gar nichts. Ich glaube, eine Ecke oder so. Und dann kurz nach der Halbzeit gibt es einen Elfer für Jan, der, finde ich, absolut in Ordnung geht, trifft, und er will aufdrehen.
Hünemeier gegen Owusu war's.
Genau, und Owusu macht dann, ja, gut, schönes Eck, schöne Chance, ausgeguckt.
Ja, er muss danach auf jeden Fall noch das 2-0 machen, nach der Flanke, wo er frei vor Yannick Huth steht. Den muss er machen. Dann steht es
auf 2-0. Wer ist denn? Dann hatte Regensburg noch einen Pfostentreffer, glaube ich.
Ja, das war Yildirim.
Ja, und einmal ein Korvert um Tor.
Das war auch Yildirim.
Achso. Also Yildirim ist es wirklich nicht vergönnt.
Nee,
der hat schon ein paar Mal Latte getroffen.
Echt? Das weiß ich nicht. Regensburg allgemein, aber habe ich das Gefühl.
Ja, das Lattenburg.
Muss mal Live-Recherche kurz machen. Gibt's ja die Statistik bei. Ich weiß immer nicht, in welcher App ich gucken muss dafür, aber ich finde es kurz raus. Mhm. Generell will ich noch sagen, der Abschluss, den du schon angesprochen hast, von Sörloth Conte am Ende für Paderborn, beschreibt den ganzen Auftritt so ein bisschen. Das war irgendwie alles zu wenig.
Deshalb ist nichts Ganzes. Ja. Vorne irgendwie nicht durchbruchstark, hinten kam sie auch nicht irgendwie mal richtig raus.
Ich muss auch sagen, also da ich suche gerade die Statistik, Pfosten oder Lattentreffer, Regensburg 9. mit 10 Alu-Treffern, erster aber Platz.
Mindestens 8 seit 23.
Erster Platz, die glorreiche Eintracht mit 14. Alter.
Herrlich.
Wir sind noch zwei zugekommen. Jetzt
übrigens, wenn
Paderborn
du, wenn du
übrigens auf
Magde.
zwei.
Ah, schön. Wenn du übrigens Magdeburg führt gerade interessant was bei den Pässen. Paderborn mit 513 Pässen und Regensburg mit 170. Ja, also ein und, gutes Pferd.
Ja, und dennoch Paderborn mit keinen großen nennenswerten Aktionen irgendwie.
Nö.
Ich glaube, da, ja, machen wir uns mal bei Paderborn jetzt nichts vor. Ich mache gerade die Tabelle nochmal auf. Die haben jetzt, sind jetzt Sechster mit 40 Punkten, was ja in Ordnung ist, aber nach oben zum HSV, die jetzt Dritter sind, sind es schon 9 Punkte Rückstand bei noch 9 ausstehenden Spielen. Ich denke, den kann man so langsam abhaken, den Aufstiegszug, der dürfte
ja,
weg
auf
sein.
jeden Fall.
Was ärgerlich ist, weil die waren ja Mitte in der Hinrunde waren die ja Erster mit, weiß gar nicht, wie viele Punkten das waren, aber die waren ja, sind ja absolut durch die Liga geflügt.
Ja, da würde ich sagen, kommen wir zum angesprochenen HSV.
Ja. Ein Punkt will ich noch, ich weiß nicht, wie es dann nächstes Jahr aussieht bei Paderborn, wie es dann aussieht mit Piringer oder so ein
ist
Leipertz oder
geliehen,
so.
ne?
Ist ja
Ich glaube,
geliehen,
Piringer
ich
ist
weiß nicht.
geliehen.
Auf jeden Fall könnte ich, ja okay, von Schalke, ne? Ja gut, dann ist der, wäre der ja weg. Im Moment ist ja Lauberbach im Gespräch bei
Ja.
Paderborn und ja, ich weiß nicht, wie es dann mit anderen Spielern aussieht, wie zum Beispiel Leipertz. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da auch ein paar Vereine drauf gucken werden.
Ja, auf jeden Fall.
Gut, aber
Gut.
so
Dann
viel dazu.
Zum Spiel, was rein spielerisch das absolut interessanteste war, aber letztendlich kein Tor fällt und keiner weiß wie.
Ja, das alte
Also,
Problem beim HSV irgendwie zieht sich ein bisschen durch.
Ich habe mir rausgeschrieben, HSV hat Chancen für wirklich 5 Spiele oder so. Aber man muss auch sagen, ich habe ja Himmelmann echt belächelt beim letzten Spiel, aber was er da geleistet hat, der hat ja echt welche rausgeholt. Boah, mein Respekt.
Vielleicht braucht er
HSV
das
mit
Spiel.
einem.
Weil
Ja,
er
HSV mit.
ist ja nur der dritte Torwart. Also.
Der dritte?
Ja, weil irgendwie auch Schreiber und davor war, es sind zwei Torhüter bei Kiel verletzt. Also.
Weißt du? Ich dachte, er wäre der zweite.
Ich weiß gerade nicht,
Okay.
wer der andere ist.
Dene ist verletzt.
Ja, genau.
Na, guck mal.
Weil
Also
dafür.
Kurz zum Einordnen. HSV mit 2,25 XG, 24 Schüsse insgesamt und 10 Schüsse aufs Tor. Also, ja. Wie? Wie
Kann man gewinnen?
Fass mal dieses Spiel am besten zusammen.
Ich versuch's mal. Was eine gute Überleitung in die Zusammenfassung.
Ja.
Jedenfalls, ja, der HSV kommt richtig gut raus. In der Anfangsphase 8:0 Torschüsse. Und Glatzel nach 2 Minuten schon eigentlich mit dem 1-0 gefühlt, aber den hält Himmelmann. Ein Kopfball aus 5 Metern, wo richtig Wucht hinter ist. Richtig gut, aber hält er gut. Und dann gab es noch eine Doppelchance für Jatta und Glatzel, wo auch Himmelmann zweimal wieder zur Stelle ist.
Ja.
Danach flacht das Spiel so ein bisschen ab. Also das ist ja meistens so, wenn du am Anfang so die ersten 20 Minuten richtiges Feuerwerk abbrennst, dann irgendwann stellt sich die gegnerische Seite ein bisschen drauf ein und dann flacht das alles so ein bisschen ab. Kiel kommt dann auch langsam klar, hat durch Sander einen Fernschuss, der knapp vorbeigeht und dann gegen Ende der ersten Halbzeit noch einen schön rausgespielten Abschluss durch Sander, wo Holtby
Per Hacke.
Nee, Holtby hat einen Abschluss und macht einen Doppelpass mit Sander per Hacke. Sehr sehenswert. Fernandes hält das aber gut, also ja, geht's ohne Tore in die Halbzeit.
Ja.
Und die erste
Man muss
Halbzeit in
ja.
der Konferenz war dann eine absolute Nullnummer, ne?
Ja, würde ich auch sagen. Also man muss ja sagen, erstmal, Montero fehlt beim HSV, glaube ich, ne? Rot gesperrt.
Genau.
Und Tim Walter fehlt auch rot gesperrt. Ich weiß nicht, wie oft über den gesprochen wurde in der Konferenz, wie oft die auf die Tribünen gezeigt haben und
Stimmt.
geguckt haben, ob sie den sehen. Also auch mal bei flach halten. Ja, und dann passiert auch nichts. KSC kann, KSC, meine Güte.
Ja, da geht's wieder los.
Ja, jetzt, Alter. KSV
kommen noch zu Kaiserslautern.
Kann sich glücklich schätzen, dass sie hier 0-0 spielen. Nächstes Spiel, wie du gerade schon angesprochen, ist Bielefeld und für den HSV geht es zum
HSV
nach Düsseldorf.
Düsseldorf. Allgemein, HSV muss richtig aufpassen jetzt, dass das wieder.
Ja.
Also guck noch mal, guck mal auf die Tabelle. HSV Dritter, Düsseldorf Vierter, 7 Punkte Abstand. Sollte
Die könnten richtig
Düsseldorf.
rankommen.
Sollte vor allem, also sind wir mal oben erstmal, Darmstadt und Heidenheim. Darmstadt spielt gegen Nürnberg und Heidenheim hatten wir auch gerade nachgeguckt, gegen Kaiserslautern. Ich halte es nicht für unrealistisch, dass die beide gewinnen. Dann hast du
Nee, ich auch nicht.
im schlimmsten Fall aus HSV-Sicht 6 auf Darmstadt Rückstand und 4 auf Heidenheim. Also direkten Aufstiegsplätze sind dann schon mal in kleiner Ferne. Und dann hast du wahrscheinlich richtig Druck von hinten, wenn du nicht gewinnst. Weil dann sind es nur noch 4 Punkte.
Ja.
Und das Torverhältnis, also im Moment ist es noch 5 Tore besser. Aber jedes Tor zählt ja doppelt, wenn du gegen, also wenn Düsseldorf gegen
Eben.
Hamburg spielt, da zählt es ja für Düsseldorf ein hoch und für Hamburg ein runter. Also das nähert sich dann doch sehr an.
Ja.
Es ist gefährlich bei HSV. Es ist gefährlich. Ich weiß gar nicht,
Das
wer
wird auf
kommt
jeden Fall eng.
am 27. Spieltag? Zu Hause gegen Hannover.
Naja, das ist ja wohl machbar.
Ja, sollte man dann doch gewinnen als HSV. Als
Ja, vor
Hamburger
allem, wenn man oben
Sportverein.
bleiben möchte. Die Leute, die auch oben bleiben wollten und abends um 20:30 gespielt haben beim Tipico Topspiel, sind natürlich Darmstadt und der FCK. Ich hoffe, ich habe dich da jetzt nicht irgendwie um den Punkt gebracht.
Nee, aber
Aber
vorher machen wir natürlich, wir sind wieder in der Mitte angekommen. Für
genau.
alle, die sich das anhören, erstmal großes Dankeschön. Wenn es euch gefällt, was wir hier machen, dann bewertet den Podcast. Wenn es euch nicht gefällt, lasst es lieber. Und ihr findet uns auch auf Instagram unter 100% unterklassig, das Prozent ausgeschrieben. Und dort könnt ihr ein bisschen Kritik dalassen, Themenwünsche, irgendwelche
Genau.
Kommentare, was euch so auf der Seele liegt. Und auf Twitter sind wir auch da, könnt ihr euch auch
Ja.
melden.
Ja, und damit kommen wir 2030. Ich finde wirklich, 2030 ist eine Scheißzeit. Also, da kannst du ja wirklich zum Einschlafen, kannst du die Spiele angucken.
Ist auf den Samstag, das geht halt wieder, aber.
Ja, aber trotzdem, das war 2030 an einem Samstag, da willst du meistens was anderes machen.
Ja, das hatte ich auch schon
Ja.
oft, dass da irgendwie dann doch was anderes los war. Dass man es dann doch
Eben.
nicht richtig gucken konnte. Aber wenn du nichts vorhast und dann nochmal
Ja, dann ist schön.
nach einem Bundesliga-Topspiel nochmal ein schönes Zweitligaspiel, die sind ja meistens auch nicht ganz uninteressant, die Spiele, die da
Ja.
angesetzt werden. Und war ja diese Woche auch nicht anders.
Eben, dann kommen wir rein. Lautern kommt auch gut rein. Vorne ein bisschen ineffizient, haben aber die Chancen und dann erstickt Darmstadt so ein bisschen die Offensive von FCK im Keim mit einer Ecke, wo Stojkovic Zug anköpft und der Ball geht unhaltbar für Lute rein. Und dann kommt eigentlich gar nichts mehr von Kaiserslautern in der 43. Minute. Tietz mit einem richtig stabilen Pass auf Stojkovic, dass er den da sieht, ist überragend. Tietz jetzt
Ja,
auch, ich glaube, eine Kette weiter zurückgerückt. Er ist auch auf dieser 10er hängenden Spitze-Position unterwegs.
also Darmstadt hat gespielt im 3-4-1-2 mit einer Dreierkette, dann Mittelfeld aus Karic, Melem, Holland und Bader und davor auf der alleinigen 10 quasi Tietz und vorne Manu und Stojkovic. Tietz,
Ja.
wirklich, ich mag den Spieler richtig gern, also ich finde ihn richtig
Ich
gut,
auch.
der gefällt mir unglaublich gut. Wie er die
Das
Bälle
sagst du jetzt natürlich
festmacht.
auch, weil er Braunschweiger ist.
Nein, nicht,
Aber,
nein, überhaupt nicht. Aber, nein, wirklich nicht.
ja,
Weil der Typ ist
ich.
groß, großer Zehner. Wie geil ist das?
Ja, eben. Vor allem, er war ja früher eine klare Neun und wie er sich jetzt so in diese Zehner-Position reingespielt hat. Das verbessert ihn umso mehr. Vielleicht nochmal ein, zwei im Abschluss üben, weil er ist echt gerade ein bisschen glücklos. Aber er bringt so viel fürs Darmstädter Spiel.
Vor allem
Und danach ist,
die Entwicklung, du
ja.
hast ja bei Tietz, also ich habe ihn ja gesehen 2016, 17 oder so, als er durchgekommen ist bei uns, wo er ein bisschen gespielt hat. Das ist kein
Ja.
Vergleich mehr. Das ist kein Vergleich mehr
Nee.
zu jetzt, also unfassbare Entwicklung.
Ich kann ihn mir auch gut in der ersten Liga vorstellen, aber da nicht als Zehner, weil ich glaube, da hat er nicht die ganzen Qualitäten zu, sondern so als Stürmer, der um den anderen Stürmer drumherum spielt. Weißt du? Also wenn du
Ja,
da jetzt
so.
angenommen Anthony Modest und Philipp Dietz. Eine klare Neun und einer, der auch ein bisschen spielerisch was machen kann.
Ja,
Vom Ding her.
ich glaube, also ich denke mal, der weiß schon, was er da in Darmstadt hat. Ich denke mal, der wird da bleiben. Und im Moment sieht es ja auch nicht so schlecht aus. Das könnte ja
Eben.
auch für die erste Liga reichen mit Darmstadt, aber genau.
Ja. Und
Stojekovic
der
auch, blüht
F.
auch ein bisschen auf jetzt. Der ist ja neu gekommen
Ja.
im Winter von FC Sion.
Sion.
Liege
Sion.
ich da richtig?
Ja.
Für auch nicht wenig Geld für einen Zweitligisten. Also ich glaube, die haben auch ein bisschen was bezahlt.
2 Millionen. 2 Millionen, glaube ich. Da
Ja,
war ja
das.
auch, ich glaube, Gladbach oder so dran, also Erstliga auf jeden Fall. Aber man merkt, der fühlt sich am Böhnfalltor richtig wohl. Und ich würde mich auch wohlfühlen, wenn ich ein Tor mache und dann der Lienzong kommt. Ich bin immer noch sehr großer Verfechter davon. Ich finde den so geil.
Das ist einfach ein Ohrwurm.
Ja, das
Das
ist
ist
einfach,
wie.
da hat man immer gute Laune. Man liegt 0-5 hinten, macht das 1-5 und man hat gefühlt die Champions League gewonnen.
Das ist aber
Das ist
auch
so geil.
Gehirnwäsche bei Darmstadt, weil das läuft ja beim Einlaufen, beim Tor, dann
Ja,
läuft es
ja.
danach nochmal. Das ist wie Duisburg mit dem Zebra-Twist. Der läuft auch 37 Mal am Spieltag.
Ach so, eine Torhymne, die ich so gar nicht mehr hören kann. Ich denke mal, da gibt mir jeder 100% recht, ist die von Bayern.
Ja, aus
Also
Gründen
wenn
halt,
ich,
ne?
ja, aber wenn ich, da habe ich letztens einen Tweet gesehen. Also Barcelona wurde ja wirklich komplett geschändet mental, weil sie 8 Mal diese Musik hören mussten.
Ist fürchterlich.
Junge, nach dem 5. Mal wäre ich schon stinksauer gewesen und könnte mich nicht mehr konzentrieren. Also kein Wunder, dass der Barca verloren hat. Es
Das
lag
ist
alles an der Musik.
auch meine Theorie, dass die Torhymnen manchmal nicht nach, ob die gut sind, ausgewählt werden, sondern Hauptsache die nerven den Gästeblock. Wenn dann
Oh
das
ja.
4-0 fällt und dann nochmal die Musik richtig reinscheppert. Danach wird sowas doch ausgesucht bei manchen Vereinen. So zum Beispiel hier Paderborn, die haben auch so eine Hymne, die geht auch gar nicht klar, meiner Meinung nach. Könnt
Nee,
ihr
das
mal
ist wirklich.
auf YouTube googeln. Katastrophenlied.
Ja, das ist wirklich. Also, manche Vereine haben ja wirklich Katastrophenlieder. Und das Schlimmste ist dann auch, wenn dann noch eine Lichtershow dazu kommt. Also, ach, nee. Lichtershows sind so scheiße.
Lichter, das schreit nach Klatschpappe.
Ja, und Metallic. Metallic, Choreo.
Ja, klar, sonst wirkt das ja auch nicht.
Das ist wirklich wow. Mehr
Ja, okay.
Plastik geht nicht.
Gehen wir weiter in die zweite Halbzeit.
Ja.
Und ja, es passiert auch gar nicht mehr so viel. Fabio Torsiello von Darmstadt, ein Youngster, 18 Jahre, hat noch die Chance in der Nachspielzeit, er trifft den Pfosten. Wobei ich mich da frage, der läuft von halb rechts auf den Torwart zu, warum nimmt er nicht den linken Fuß? Und nimmt er den rechten, da dreht sich der Ball doch raus. Also mit links geht er rein, sage ich dir.
Da fehlt manchmal wirklich das Vertrauen in den linken Fuß bei vielen Spielern. Das fällt mir auch manchmal auf, wenn man dann den wirklich auf Krampf noch auf den rechten legt und dann passiert halt nichts.
Ich will dir jetzt auch
Dann
keinen
zimmer ihn
Vorwurf
doch mit
machen.
links einfach drauf.
Der
Ja.
ist, der Junge ist 18, aber klar.
Wo warst du denn mit 18?
Ich glaube, ich habe etwas tiefer gespielt. Aber ich habe meinen
Du
linken
hast,
Fuß
glaube ich, gar
benutzt.
nicht gespielt. Gut.
Doch, ich habe mit 18 gespielt.
Echt?
Ja,
Achso,
in der
das hättest du
Kreisliga.
früher
Nee,
auch können. Ja, stimmt.
was war das? Bezirksliga. Aber
Ah,
A-Jugend.
sorry. Sorry, dass ich dich so schwach eingeschätzt habe.
Ja.
Der Bezirksligist.
Aber insgesamt,
Übrigens,
ja.
ja, wir kommen ja, denke ich mal, gleich zum wichtigsten, also dauert noch ein bisschen, sind noch 2 Spiele davor, würde ich sagen. Aber wir kommen gleich zum wichtigsten Spiel an dem Sonntag. Und wir hatten auch am Donnerstag jetzt ein wichtiges Spiel, Derby, 10 Kilometer auseinander. Zweiter gegen, ich glaube, wir waren Sechster. Und die haben hier so weggebügelt. Ach, das war so herrlich. So,
Das schmeckt
weitermachen.
immer sehr gut. Verdienter Ligensieg. Nächste Woche in Nürnberg. Lautern zu Hause gegen Heidenheim. Und damit haken wir das ab. Wir gehen auf den Sonntag. In so ein bisschen in. Ja, wir gehen zum richtigen Krisenclub gerade. Es gibt ja zwei.
Ja.
Drei. Es gibt drei, alles Krisenclubs hier am Sonntag. Drei Stück.
Nur Krise.
Hansa gegen Düsseldorf würde ich einfach mal anfangen.
No, das ist wirklich Krise.
Hansa zerfällt gegen Düsseldorfer und verliert mit 2 zu 5.
War das ein Spiel gegen den Trainer?
Nee, das will ich nicht sagen. Also, es stand ja zwischenzeitlich 0 zu 4 und Hansa ist ja dann nochmal so ein bisschen wach geworden, Pröger mit dem 1 zu 4. Wo dann, und danach wurde er nochmal nachgelegt mit dem 2 zu 4. Also da das war 78. Minute, glaube ich. Da haben vielleicht jetzt noch ein paar dran geglaubt, dass vielleicht noch was geht.
Ja, ich hätte aber auch gesagt, dass man nach 0-4 vielleicht, also Fortuna Seite, ein bisschen abschaltet.
Ich glaube, das war
Ein
es
bisschen.
nämlich.
Also, wenn man sich das 1-4, diesen Freischuss anguckt, da pennt die ganze Abwehr. Aber dann haben sie beim 2-4 gemerkt, oh, nicht, dass wir es hier spannend machen, und haben dann, weiß nicht, wieder 50% mehr Tempo gegeben. Und das reicht dann auch.
Das
Wen
glaube ich
ich
auch.
besonders auf Düsseldorfer Seite herausheben möchte, ist Kabrovnik. Der ackert wirklich von oben bis unten, von links bis rechts, immer anspielbar, immer einen sauberen Pass. Der ist wirklich ganz extrem geil.
Auch sehr aktiv,
Auch,
also
ja.
abschlussmäßig. Also hat er die ersten beiden Chancen für Düsseldorf, dann das 1-0, legt er gut vor mit dem Pass auf Kovnatski.
Ich bin ja in letzter Zeit größerer Fan von diesen inversen Links- oder Rechtsverteidigern geworden. Das fand ich bei Cancelo schon stark. Und dass man das in die zweite Liga implementieren kann mit Kabrovnik, weil der ist ja auch Rechtsfuß, das ist echt, haben sie schon einen guten Mann. Ich glaube, der ist auch nur ausgeliehen
Ist
aus
der
der
echt?
Premier
Ist der
League.
Schienenspieler?
Ja.
Echt, ist er krass. Also ich habe den immer so
Ich
als
glaube.
linken Flügel im Kopf. Ich gucke mir das nochmal an.
Ja,
Ich
warte.
denke, ich dachte immer, der ist so. Nee, hast du recht. Die
Nee,
spielen ja
ja.
Viererkette sogar.
Ja,
Also
eben.
Düsseldorf, laut Bundesliga hier, mit einer Viererkette hat er so viel. Das ist schon krass dann, wenn er so viel offensiven Output in einer Viererkette sogar hat.
Ja. Und man muss sagen, die beiden Außenverteidiger, die besten Spieler auf dem Platz von Düsseldorf. Zimmermann zimmert den zweimal komplett rein.
Auch,
Hat er wahrscheinlich auch noch nie gehabt.
nee, ich muss
Aber wie das verteidigt wird, ist auch wieder
ganz genau.
Kreisklasse.
Der Einwurf, ne? Da kommt ein Einwurf in den Strafraum und der Ball kommt im Strafraum schon auf. Das kann schon nicht sein. Und dann geht keiner hin und ja, Zimmermann humorlos im Knick, abgefälscht noch,
Ja,
aber dann
aber
steht's 3-0.
ich find das 0-4 noch schlimmer,
Das ist noch schlimmer, ja.
weil da ist Tanaka von sechs Hanseaten umgeben, kann trotzdem noch den Pass spielen, und ich glaube Hennings oder Kovnatski war das, kann ihn nochmal rausspielen, und dann steht bei Zimmermann wirklich kein Mensch. Der hätte einen Tee trinken können, da wäre noch keiner gewesen.
Das war absolut körperlos verteidigt von Anfang,
Ja.
von A bis Z. Auch das 2-0, wollte ich auch nochmal nicht unterschlagen. Kabovnik leitet das ein auf Klaus raus, der legt in die Mitte und Hennings steht da. Da war nicht ein
Ja.
Zweikampf, da, ja, ich weiß nicht, wo Hansa
Ich glaube,
war, am Ostseestrand irgendwo.
das meinte der Kommentator von der Zusammenfassung. Hansa hat, glaube ich, 65% ihrer Zweikämpfe im eigenen Drittel verloren.
Das ist.
Da, also das kann schon nicht wahr sein.
Das ist eine Horrorstatistik.
Ja,
Die wurden
und
auch
dann kommt es,
komplett
wie es kommt.
auseinandergeschraubt. Also, die
Ja.
wurden einfach, weil manchmal ist es ja so, so wie bei Magdeburg oft, der Ballbesitz bringt nicht viel. Aber ey, 59% Ballbesitz, 83% Passquote. Und dann machst du noch 5 Tore. Also, brettstarkes Auswärtsspiel von Düsseldorf auch einfach.
Auf
Also,
jeden
das war
Fall,
richtig
deswegen
gut.
denke ich auch, dass der HSV richtig zu beißen hat, vor allem auswärts.
Ja, das wird ein
Das
richtig interessantes Spiel auf jeden Fall.
wird ein, genau. Und Hansa reagiert
Genau,
nicht
zum
bei,
zweiten Mal.
also zum zweiten Mal, und das kommt für Glöckner.
Kommt Alois Schwarz kommt.
Schwarz. Deine Meinung?
Er war ja vorher bei Sandhausen zuletzt.
Ja.
Was Sandhausen für einen Fußball gespielt hat, weiß, glaube ich, jeder. Es geht
Destruktiv.
nur darum, die Klasse zu halten jetzt für Hansa. Wobei ich mich so frage, es gibt doch eine Handvoll Trainer und wenn du einmal in diesen Kreis gehörst, da kriegst du immer wieder einen Job. Also,
Talk about Taifun Korkut.
ja, genau. Also warum probiert man nicht mal andere Sachen aus? Ich weiß es nicht.
Also, meine Hoffnung ist ja, dass Hannover bald Leite entlässt und dass sie dann Floco neu präsentieren, weil das kann ich mir auch richtig schön vorstellen. Florian
Kofeld.
Kohfeldt auf der 96er Bank. Ja, aber Alois Schwarz habe ich eine ganz klare Meinung zu. Klar, es geht um Abstiegskampf, aber er hat auch in Sandhausen nicht bewiesen, dass er es kann.
Ich
Irgendwie.
weiß nämlich
Weißt
nicht
du?
genau, was er ja genau hat. Obwohl hat er da letztes Jahr die Klasse gehalten, vielleicht? Also
Ja, aber
Sandhausen hat offensichtlich die Klasse gehalten, aber ja, ich weiß
mir würde
nicht.
es jetzt als Rostock-Fan nicht besser gehen, wenn ich den ersten Trainer entlasse, dafür jemanden hole,
Das ist jetzt absolut
der
letzte Patrone und
das ist wirklich.
Verzweiflung,
Und
die
dann
pure
wieder.
Verzweiflung.
Das Problem ist, jetzt natürlich gut reagiert, muss man sagen. Jetzt in der Pause. 2 Wochen, um die Mannschaft einzugewöhnen. Man hat es ja auch bei Nürnberg gesehen, dass es da funktionieren kann. Aber ich glaube noch nicht ganz dran. Wahrscheinlich gewinnt jetzt Hansa Rostock gegen wen spielen sie?
In
Gegen
Magdeburg.
Magdeburg 4:0 oder so und Verhoeck macht einen Dreierpack.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, die Probleme bei Hansa liegen sehr, sehr, sehr tief. Ich glaube,
No.
boah, um Hansa mache ich mir echt Sorgen. Also, da ist echt offensiv im Moment nicht viel los. Jetzt fängt die Defensive auch noch an, Probleme zu
Ja.
machen. Die war ja in der Hinrunde überragend. Das
Ja,
kann richtig,
dann
richtig nach hinten losgehen.
würde ich sagen, kommen wir zu einem Verein, der auch sehr tief liegt, nämlich auf dem 18. Tabellenplatz.
Da haben wir den,
Sand.
ich lege mich jetzt
Ja.
fest, da haben wir den ersten Absteiger gesehen.
Ja, auf jeden Fall. Weil man kann auch nicht mehr den Trainer wechseln, finde ich.
Wir überlegen, wer ist, oh, Thomas Ohrer, ja, der ist ja erst seit 3 Wochen
Ja.
da. Der Trainer ist seit drei
Ja.
Wochen da. Du verlierst das Spiel in Nürnberg. Haben sie verloren, ne? Ja, 1-0, glaube ich.
Ja, das war das Schlimmste Einzelne, was ich je gesehen habe. Das war
Ja,
zweimal
genau.
destruktiv.
Dann hast du, wir haben sie letzte Woche gespielt. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Gewonnen
Und
haben
dann
sie
habe ich
auf jeden Fall
sogar
nicht.
unentschieden. Da hat doch Frankl Wiener wieder zweimal unentschieden.
Ja, genau,
Gegen
zweimal.
Lautern und gegen Holstein.
Ja. Und jetzt gehst du 5-0 baden gegen zugegebenermaßen auch ein überragendes St. Pauli. Aber St. Pauli hätte 7-0 gewinnen müssen.
Ja, aber da
Müssen.
würde ich auch sagen, St. Pauli ist gerade in einer Form, die habe ich noch nie gesehen. Wie viel sind neun Spiele jetzt in Folge einfach gewonnen? Auch mit einem Brett-Torverhältnis, also es waren ja meistens nicht mal knappe Spiele,
Ist übrigens,
sondern
ich weiß nicht,
ja.
ob es Paulianer oder St. Pauli intern ist oder Zweitliga insgesamt, ist Rekord. Ich weiß aber nicht genau,
Ja.
für welche. Also für St.
Ich
Pauli auf jeden Fall,
glaube für St. Pauli intern. Ich weiß es aber nicht.
ich weiß es auch nicht. Aber es ist ein Rekord auf jeden Fall.
Ja. Und man muss sagen, Sandhausen lässt Pauli auch spielen. Und das darf man in dieser Verfassung, in der sie gerade sind, nicht machen. Das 1-0 wird rausgelegt. Da läuft kein Sandhausener irgendwie drauf. Saliakas hat Glück, dass der Ball abgefälscht wird, aber der hat auch einfach eine Klebe. Das 2:0, schöne Kombination zwischen Irvine und Daschner war das, glaube ich.
Genau. Nee, Dashna Smith war es. Dashna und Smith.
Ja, okay.
Eric Smith.
Dann das 3:0, Metcalf mit einer überragenden Übersicht auf Afolayan, wo Diekmeyer überhaupt nicht mehr in den Zweikampf kommt.
Genau, der
Dann sieht
zieht dann in
Eswein
die Mitte
rot.
und ja.
Ja. Dann sieht Eswein rot und aus dem Freistoß entwickelt sich dann das 4:0. Ja, und dann ist das Spiel eigentlich schon gelaufen. Dann muss Pauli nichts mehr machen. Haben
Ja,
immer noch mal Angriffe, weil
aber jetzt mal,
Sandhausen
jetzt mal,
wirklich nicht nach vorne kommt. Ja.
jetzt mal ein bisschen nochmal über die erste Halbzeit reden. Also, als Eswein, klar, das war ein Frustfoul, glattrot, das geht voll klar. Und dann gehst du mit 4-0 in die Pause, ne? Da muss
Ja.
doch ein Trainer sagen: So, Jungs, St. Pauli spielt die Sterne hier vom Himmel. Wobei man auch sagen muss, die hatten die letzten beiden Wochen so ein bisschen Glück gehabt auch. Die überhaupt nicht, das war absolut verdient. Jungs, wir mauern uns jetzt hinten rein. Alles, was in unsere Hälfte kommt, dem treten wir die Beine weg, dass wir ja keinen mehr kriegen, dass wir das Torverhältnis so ein bisschen retten.
Ja.
Und das ist überhaupt nicht passiert. Also St. Pauli macht zwar nur noch das 5-0, hatten aber noch Chancen für 3 weitere Tore. Also
Ja, also
Auflösungserscheinungen waren das.
auf jeden Fall Pauli mit 75% Ballbesitz, mit 670 gespielten Pässen und also ein XG von 3,18. Also das geht, also deutlicher geht's nicht. Das war nicht irgendwie wie Heidenheim, wo man sich denkt, okay, das waren jetzt alles Traumtore, das war einfach von vorne bis hinten komplett auseinandergespielt.
Dreves im Tor hält ja auch noch 3, 4 Bälle richtig gut.
Naja.
Was ein Wert ist, der mich, also der ist natürlich durch den Platzverweis auch mitverschuldet, aber St. Pauli ist 11 Kilometer mehr gelaufen als Sandhausen. Und
Ja.
Sandhausen hat ja nur eine Halbzeit in Unterzahl gespielt, glaube ich. Ich weiß nicht, wann ist Eswein runtergeflogen? Muss man
Ja,
nochmal
noch
nachgucken, aber
kurz vor der
so
Halbzeit.
kurz vor der Halbzeit, also nochmal eine Halbzeit in Unterzahl gespielt. Aber 11 Kilometer, das ist ein ganzer Feldspieler.
Ja, eben.
Also,
Und vor allem, wenn man unten drinne steht, dann muss man das durch kämpferische Leistung wieder wegmachen.
genau. Da musst du halt irgendwie versuchen, deine spielerischen Defizite, die Sandhausen auf jeden Fall hat, die
Ja.
müssen, ja, Musst du halt irgendwie
Ja.
anders wegmachen.
Genau,
Haben sie
für
nicht.
Pauli geht's jetzt vermeintbar einfach weiter gegen Jahn Regensburg. Heim auch noch. Also da möchte ich mich eigentlich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich könnte mir da auch die nächste Klatsche vorstellen.
Oh, Regensburg ist aber gerade, da haben wir jetzt zweimal gewonnen. Also, die kommen
Ja.
mit, zumindest mit Rückenwind, aber ja,
Ja.
St. Pauli
Ja,
wird
aber
sie geschlagen.
Paulis Rückenwind ähnelt einem Ferrari und Sandhausens Rückenwind ähnelt einem Fiat Panda. Also, weiß ich nicht.
Okay.
Und Sandhausen ist auf dem Krisengipfel in Hannover zu Gast. Und da würde ich sagen, wir sind durchgekommen zu für uns das schönste Spiel,
Ja, es
das
war
Niedersachsen-Derby.
meine einzige Notiz,
Braunsch
die ich mir aufgeschrieben habe, ist Derby-Sieger, Derby-Sieger. Hey.
Das ist wirklich, also man muss ja sagen, also das Spiel geht absolut in Ordnung, so wie es ist. Braunschweig spielt wieder mit einer Viererkette, baut aber in der Dreierkette auf, was ich ganz schön fand. Dadurch hat Doncor immer noch weiterhin Offensivakzente und hinten wird einfach alles weggeräumt. Und man, also irgendwann musste das Tor fallen. Braunschweig mit 2,4 XG, Hannover mit 0,1. Wie, also, dass es dann in der 90 plus 1 fällt, freut mich mehr, muss ich sagen, weil da war die Ekstase natürlich ein bisschen höher. Das war von vorne bis hinten ein absolut solider Auftritt
Es
der
war
Eintracht.
unsere beste Saisonleistung, finde ich. Also,
Ja.
du hast von Anfang an gesehen, die Mannschaft wusste, worauf es heute ankommt.
Ja.
Anders als unser Gegner an dem Tag. Die Chancen müssen wir gar nicht alle aufzählen. Also, in der ersten Halbzeit fallen mir vier spontan ein, die
Ja.
alle recht gefährlich waren. Vor allem die Chance von Uja möchte ich nochmal rausheben, wo er da nach einer halben Stunde, glaube ich, den Ball da irgendwie runterpflückt mit der Brust, nochmal mit dem Knie vorlegt, per Fallrückzieher an Pfosten. Das wäre ein richtig geiles Tor gewesen. Leider trifft er nur den Pfosten. Und
Ja.
Hannover in der ersten Halbzeit mit
Mit einem
einer,
Schuss von Bayer,
ja, aber nichts
wo er reinzieht.
rausgespieltes. Der Schuss war
Ja.
relativ knapp sogar.
Ja.
Aber das war's auch. Und zweite Halbzeit, gleiches Bild. Doncor trifft noch den Pfosten. Uja mit einer Kopfballchance, wo Zieler hält, für Raidan aus 1 Meter, wo Neumann da das Bein noch
Weggeblockt.
reinhält. Uja dann nochmal im Kopf, weil der knapp übers Tor geht. Und dann sollte es eine Ecke sein, die Frei reintritt. Der Ball wird verlängert von was, Lauberbach? Warte,
Nee,
Winsheimer. Winsheimer. Winsheimer.
Winsheimer und dann der, ich finde, beste Spieler des Spiels, Anthony Uja, legt ihn da nochmal rein und Nicolau ist Galliger und vor den
Der für mich
Hannoveranern
auch ein
am Ball.
überragendes Spiel gemacht hat, Nicolau. Also, was der weggeräumt hat im Mittelfeld zusammen mit Krause. Mir richtig gut
Allgemein
gefallen.
muss man sagen, wir waren einfach da. Also in den Zweikämpfen, in der dritten Minute gab es eine Grätsche und das ganze Stadion ist explodiert. Und Hannover.
Gewonnen, hier dann dazu noch eine Statistik, weil ich sie gerade offen habe. Gewonnene Zweikämpfe 140 zu 117.
Ja,
Spricht eine
ist ja
klare
ganz schon eine
Sprache.
Menge.
Auch Ecken 7 zu 1, obwohl Ecken hatte Hannover auch ein paar mehr, aber da hatten wir auch mehr, glaube ich.
Man muss auch ein bisschen das Drumherum, finde ich, sehen. Hannover mit Einlassproblemen. Ihnen wurden
Ja.
mehrere Pyros weggenommen, Teile der Choreo und dann haben sie auch auf die Choreo später verzichtet. Braunschweig, ja, mit einer Choreo, die finde ich persönlich, jetzt muss man natürlich irgendwie versuchen, neutral zu bleiben, aber ich fand die sehr, sehr schön. Auch eine zweiteilige Choreo, indem man den Spiegel aufmacht. Dann natürlich die ein oder andere Fackel und das Gesprächsthema des Spieltags auf des Spiels bezogen. Hannover feiert in Blau-Gelb.
Ja, das war natürlich das i-Tüpfelchen. Also das wurde ja durch die Ultraszene von Eintracht Braunschweig,
Ja.
wurden vorher blau-gelbe Rauchtöpfe am Gästeblock versteckt. Und zwar, ich meine, unter der Bande irgendwie. Und das
Angeblich,
wurde dann per
angeblich,
Fernzündung.
genau, durch die Ablüftung der Toiletten von den Gästen, die hoch in den Block reingehen, da wurden die versteckt. Ja, und man muss sagen, Hannover hat sehr viel Pech gerade. Also ich, ja, man muss sagen, es wurde noch ein Banner verbrannt von einer relativ großen Gruppierung. Sie mussten im Blau-Gelb feiern, sie kriegen in der 90. plus 1 das Gegentor.
Es lief gar nichts zusammen an dem Tag.
Es lief überhaupt nichts und Kind hat sich dafür entschieden, pass auf, Leite, machen wir weiter.
Ja, und ich habe mir danach auch so ein paar Stimmen von, also erstmal über Stefan Leitl, was, also der war richtig angefressen auf der PK. Der hat so Sachen gesagt wie, wir haben die Bereitschaft heute nicht für ein Derby auf den Platz gebracht. Und ich fand, das trifft's auch, das trifft's gut. Eintracht war, die waren
Ja.
heiß, die haben gebrannt. Und Hannover, da kam nichts. Also in der zweiten Halbzeit noch eine Kopfballchance durch Bayer wieder, aber sonst nichts. Also das darf man nicht vergessen, eine der schlechtesten Defensiven der Liga. Kommt gar nichts zustande. Es gab
Ja.
auch kein Aufbäumen. Ich weiß gar nicht, was da der Plan war, bin ich ehrlich.
Nö, ich auch nicht.
Ich
Vor
verstehe
allem
auch die Aufstellung
Stefan,
nicht
ja?
ganz, warum man einen
Stefan, ja?
Momolu
Erzähl.
letzte Woche gut, dann Teuchert
Ja.
spielt nicht von Anfang an. Ich finde, Kerk ist auch mal auffällig. Alle drei auf der Bank. Ein Weidern vorne, der nicht existent war. Ich habe ihn nicht gesehen.
Genau, dazu wollte ich noch was sagen. Stefan Leite hat ja Weidand vorm Spiel als Derby-Helden herauserkoren und meinte, der brennt für das Spiel und bla bla bla. Und das war die, boah, wahrscheinlich, der war non-existent. Der war nicht da. Die haben mit einem Mann weniger gespielt. Und Julian Börner hat vor der Saison gesagt, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wir kriegen im
Natürlich.
Derby. Wir holen im Derby oder in den beiden Derbys 6 Punkte. Gut, jetzt hängt man mit einem da und ist nur 6 Punkte vom Abstiegskampf entfernt. Und man, ja, und das hat sich dann auch bei den Fans bemerkbar gemacht. Die haben dann sich vom Niedersachsenstadion zusammengefunden und den Spielern mal ihre Meinung gesagt. Ja,
Ja,
da ist echt.
es war leicht hitzige Stimmung, um das mal
Ja.
zusammenzufassen. Ich muss auch sagen, für Hannover ist das natürlich jetzt die Krise perfektioniert durch die
Ja.
Niederlage jetzt. Also da geht seit der Rückrunde nichts mehr. Die haben 3 Punkte geholt in jetzt 9 Rückrundenspielen sind es jetzt, ne? Also da kann man von Krise reden. Und ich,
Man muss auch
also.
sagen, also allgemein waren das ja die beiden rückrundenschlechtesten Teams, glaube ich. Und da war von Anfang an klar, heute geht es nicht um spielerisches Geschick oder sonst was, heute geht es nur um Kampf. Und ich habe aus Quellen gehört, dass das, wenn wir verloren hätten, wahrscheinlich das letzte Spiel für Schiele gewesen wäre. So, und dann verstehe ich nicht, warum Hannover auch so reagiert, weil es wird hier offensichtlich nicht besser.
Naja, bei Hannover ist die Situation vielleicht noch in dem Sinne anders, dass sie da, also sie haben 31 Punkte. Sie werden ja irgendwo jetzt nochmal 7, 8 Punkte zusammenkratzen, dass das irgendwie reichen wird für die. Also, die sind ja
Ja.
nicht ganz so akut im Rücken zur Wand wie wir.
Hm.
Klar, die Ansprüche sind ganz andere. Muss man ganz klar sagen. Aber ja, ich denke, die Saison ist jetzt halt scheiße für die, aber halt irgendwie. Wenn du nicht absteigst, ist das halt irgendwie noch verschmerzbar. So in dem
Ja.
Sinne.
Aber ich denke mal, Leite wird nicht über diese Saison Trainer bleiben. Das glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, außer jetzt gibt es eine Redemption und die machen so einen Lauf wie Pauli, aber
Ja,
wird schwer. Wird
genau.
schwer. Ich denke mal, da wird sich schon auf dem Trainermarkt umgeguckt.
Genau, und ich denke mal, damit haben wir zu Hannover auch alles gesagt. Nächste Woche oder in 2 Wochen gegen Sandhausen. Ja, Pflichtsieg.
Ja.
Ganz klar. Für uns war es natürlich umso schöner, die Krise gegen Hanoi im Derby zu beenden.
Eben.
Und ja, es steigen damit einen Platz nach oben auf den Relegationsplatz.
Ein Punkt
Und
entfernt von Regensburg, was
genau,
auch noch wichtig ist.
ganz wichtig, vor allem, weil wir ja dann gegen Karlsruhe spielen demnächst und dann gegen Kaiserslautern zu Hause und dann auf St. Pauli. Also das geht genauso hart weiter, wie es aufgehört hat bis jetzt. Wichtiges Spiel, 1-0 gewonnen und damit die Saison auch schon aufgewertet.
Auf jeden
Und
Fall.
ich habe da auch gar nicht mehr so viel zu sagen.
Nö.
Wir würden noch tippen, denke ich mal.
Das ist natürlich jetzt natürlich noch sehr weit entfernt.
Ja, es ist aber
Aber
vielleicht die letzte Aufnahme vor dem
ja, stimmt
Spieltag.
auch.
Von daher sollten wir noch mal
Gut.
unter Vorbehalt tippen vielleicht. Ja, fangen wir einfach mal Freitag an. Nürnberg gegen Darmstadt.
Wird ein 1-2. Ich glaube, Darmstadt wird ein bisschen Probleme haben, aber im Endeffekt holen sie es.
Ja, ich glaube, Darmstadt kassiert da kein Gegentor. Ich denke, aber sie gewinnen 1-0, denke ich, für Darmstadt. Aber dann ich finde das Topspiel des Spieltags, Düsseldorf gegen HSV. Das ist ganz schwer, finde ich. Ich könnte mir absolut vorstellen, dass Düsseldorf da gewinnt. Und
Ich überlege auch gerade.
ich sage 3-2 für Fortuna.
Scheiße. Ja, dann sage ich 3-1. Weil ich könnte mir vorstellen, dass Düsseldorf jetzt Blut geleckt hat.
Ja,
Gut.
für den HSV wäre es
Der
dann
KS.
absolut, dann sind die Alarmglocken an, glaube ich.
Ja. Dann der KSC gegen BTSV am Samstag, 13 Uhr. So hoch man fliegt, desto tiefer fällt man, ne?
Genau. Ich sag, wir holen da einen Punkt. Wir holen ein 1-1 da. Ich weiß auch nicht, also doch, ich glaube, die Truppe, die lebt. Karlsruhe jetzt mit einer Niederlage. Ich glaube, wir holen dann 1-1. Hoffe
Ich
ich.
glaube, das wird 90 Minuten lang absoluter destruktiver Fußball von uns und deswegen sage ich 0-0. Vorne geht nichts, hinten stabil, weil Benkovic und Behrend wahrscheinlich auch zurückkommen und die haben wahrscheinlich auch Lust.
Genau, das ist unser großer Pluspunkt, dass unsere Abwehrsorgen sich langsam lichten. Da ein bisschen
Ja.
was zurückkommt. Ich glaube aber auch, ich könnte mir auch absolut vorstellen, dass Karlsruhe da relativ problemlos mit einem 2-3-1 oder
Ja.
2-0 oder 3-1 über uns rüberläuft und ja, könnte ich mir auch vorstellen. Aber ich hoffe mal auf ein 1-1.
Könnte ich mir auch vorstellen. Dann Hannover gegen Sandhausen in Hannover. Puh, es ist schwer, wirklich.
Ich glaube, was heißt, ich hoffe, ist vielleicht auch der falsche Ausdruck, aber Sandhausen darf nicht punkten, wenn man es aus unserer Fanbrille sieht. Ich könnte mir vorstellen, dass Hannover das 1-0 gewinnt und da eine kleine Reaktion zeigt. Das glaube ich. Ich glaube, Hannover gewinnt 1-0.
Ich habe ein 2-0, aber nicht das souveränste.
Ne, genau, es
Also
wird kein
da
schönes
ist.
Spiel. Es wird kein schönes
Ja.
Spiel. Aber ich denke, dass es am Ende für die Niedersachsen 1-0 ausgeht und Sandhausen
Ja.
damit vielleicht dann schon etwas abgeschlagen dasteht, was sie ja eh schon tun. Gut, dann haben wir noch St. Pauli gegen Regensburg offen.
4-0.
Ich glaube 2-0. Ich glaube nicht, dass es das so deutlich wird. Ich glaube.
Na, okay.
Aber du sagst 4-0, würde ich unterschreiben. Warte, wie viele Punkte sind denn das jetzt für Pauli noch?
Die holen sich da richtig hoch, ne?
Wir haben ja noch das Stadtderby gegen den HSV auch noch. Und die sind im Moment 8 Punkte hinter. Lass
Naja.
mal, lass, nein, lass mal jetzt Düsseldorf gegen den HSV gewinnen und Pauli gewinnt gegen Regensburg. Plus das Stadtderby, dann hast du aber da noch richtig Spaß. Also, dann sind sie drin.
Dann ist richtig Feuer drin. Gut, dann FCK gegen FCH.
Heidenheim hat doch jede Woche Topspiel.
Ja, stimmt.
Dieses Spiel
Erst
immer.
gegen Hamburg, gegen
Gegen
Paderborn, sag ich
Darmstadt?
schon. Gegen Darmstadt.
Gegen
Und gegen
Kaiserslautern?
Lautern schon wieder.
Dreimal.
Ja, aber Topspiele können sie. Deswegen sage ich auch diesmal, gewinnen sie wieder 1-3 mit 0,2 XG.
0-2 für Heidenheim.
Okay.
Paderborn gegen die Spielvereinigung. Ja,
Boah.
1-1. Ich glaube 1-1. Paderborn ist nicht gut drauf, führt schon jetzt gegen Magdeburg. Ich glaube 1-1.
Ich sag 0-1 für Fürth, wenn, das ist meine Bedingung, wenn vorne niemand zurückkommt bei Paderborn.
Okay. Kann ich auch mitarbeiten.
Gut. Dann Holstein Kiel gegen Arminia Bielefeld.
Das ist ganz schwer einzuschätzen, finde ich, weil Bielefeld macht es ja eigentlich jetzt ganz gut und Kiel ist eine Wundertüte.
Ja.
Ich glaube, Bielefeld spielt wieder unentschieden. Ich glaube, sie führen wieder 1-0 und kriegen dann den Ausgleich des 1-1.
Ich sag 2-2.
Ja.
Jo.
Und
Und
dann.
dann Magdeburg, Hansa Rostock.
Das ist brutal schwer zu tippen, weil.
Ja, vor allem, weil Hansa den neuen
Trainerwechsel.
Trainer hat, genau. Und man weiß nicht, ob Magdeburg jetzt wieder zurückgeht zu alten Tugenden und dann wieder mit 80% Ballbesitz verliert.
Das
Oder
wird
ob
auch
sie
ein.
wieder das Umschaltspiel spielen.
Ich glaube, das wird auch ein Spiel, das kannst du dir nicht angucken. Also
Nee,
fußballerisch
auf
wird
gar
dann
keinen Fall.
wird es wieder sehr zähig. Aber ich. Boah, ich kann es
Ich
nicht. Ich weiß es nicht.
sag
1-0.
2 zu 1 für Magdeburg. Okay, aber Hansa Rostock kämpft. Und das bringt Mut bei der Kogge.
Aber weißt du was? Ich glaube 1-1. Ich glaube, Hansa holt da einen Punkt.
Na, okay.
Ich will mal kurz gucken, wer danach kommt für Rostock. Kiel, ja.
Ja, auch schwierig.
Danach der Spieltag allgemein ist auch wieder. Wieso sind denn da. Das ist ganz komisch. Ach, wegen Karfreitag. Das ist keine Freitagsspiele die Woche danach. Das
Gibt's
heißt,
da ein Montagsspiel oder wie?
wir haben 5 Sonntagsspiele.
Oh, herrlich.
3 Samstag, dann noch das Topspiel Samstag. Wo Heidenheim wieder im Topspiel ist. Gegen St. Pauli. Was? Cool, ich guck noch mal weiter. Vielleicht spielen die noch mal im Topspiel.
Kann nicht wahr sein.
Also 4 Topspiele, ey. Das ist doch mal gut irgendwann. Ich glaube, das war's
Ja,
aber dann.
die Heidenheimer müssen ja auch ausschlafen, ne? Ne, guck mal hier. Gegen Lautern, gegen Pauli.
Gegen
Am
den
Freitags
HSV.
immer. Ja, okay.
Aber ja. Ich freue mich auf
Naja,
den Osterspieltag,
naja.
ganz ehrlich, da habe ich Bock drauf.
Das wird gut. Gut, ich denke mal, wir sind durch für heute. Ich denke auch mal, dass nächste Woche keine Folge kommen wird. Wir
Wenn
wissen es noch
dann
nicht,
was
je
Kurzes,
nachdem.
vielleicht spontan,
Genau.
aber rechnet
Vielleicht mal
nicht
irgendwie
mit.
wieder ein Tellerrand oder so, wenn es nicht zu besprechen gibt oder was weiß ich. Und deswegen würde ich jetzt sagen, wir schmeißen uns raus. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da auf Instagram. 100% unterklassig, Prozent ausgeschrieben und schreibt gerne auf Twitter noch irgendwas. 100 unterklassig. Natürlich könnt ihr auch auf Spotify eure Gedanken da lassen unter der Folge und auch Bewertungen. Und damit war es das von mir und ich sage ciao.
Ciao, ciao.